Deutschlandfunk Kultur Tonart.
Es ist eine Geschichte, wie sie vermutlich schon tausende Male passiert ist. Eine junge, begabte Musikerin schickt ihre Songs an einen älteren, bekannteren, männlichen Kollegen. Der hört sich die Sachen an, ist tatsächlich oder vielleicht auch nur vorgeblich ganz begeistert, bietet seine Hilfe an auf dem weiteren Karriereweg. Es gibt allerdings einen kleinen Haken an der Sache, denn der Kollege erwartet auch eine Gegenleistung sexueller Natur. Und plötzlich wird aus dem erhofften Sprung auf der Karriereleiter eine traumatisierende Erfahrung über die Machtverhältnisse im Popgeschäft. Wie gesagt, das Ganze, so muss man annehmen, ist leider traurige Routine im Musikbusiness. Zuletzt wurde ja viel über den Fall des US-Rockers Ryan Adams gesprochen, dem genau dieses Verhalten von gleich mehreren Frauen vorgeworfen wird. Wie die Situation in Deutschland ist, das möchte ich jetzt besprechen mit Andrea Rothaug. Sie ist Präsidentin des Bundesverbandes Populärmusik und sitzt in Hamburg, hat dort schon viele Frauen im Musikbusiness gecoacht. Frau Rothaug, Ryan Adams hat ja offenbar gegenüber jungen Musikerinnen seine Machtposition ausgespielt. Für seine Hilfe, so die Anschuldigung, hatte er eben sexuelle Gegenleistungen erwartet. Sind Ihnen solche Fälle auch in Deutschland schon untergekommen?
Also wir beobachten das natürlich seit vielen Jahren, erfahren das auch seit vielen Jahren. Ich bin eine Frau in der Führungsposition und coache Frauen, die ins Musikbusiness einsteigen, also Frauen und Männer. Und es ist klar, egal ob in den Charts, auf Festivals, im Radio, in Vorständen, in Aufsichtsräten, an der Technik, in Unternehmen, Spitzenpositionen oder gar am Dirigentenpult, ganz seltener Ort, ist egal, der Pop ist männlich, im Übrigen auch die Klassik und der Jazz. Und da entwickeln sich natürlich solche Strukturen schneller als in Branchen, wo man vielleicht ein 50-50 mal angestrebt hat. Das ist einer der Punkte natürlich. Das heißt, bei einer Kräfteverteilung, die in Entscheidungspositionen 90% Männer vorsieht, können wir uns ungefähr vorstellen, dass wir hier alles finden, was wir uns lieber nicht vorstellen wollen. Das heißt, Frauen werden im Musikbusiness ebenso bedrängt oder benutzt wie in anderen Gewerken der Kreativ- und Medienbranche. Und damit ist immer wieder klar, dass das berufliche Fortkommen von Frauen oder Musikern und Musikerinnen eben stärker an Bedingungen geknüpft ist in der Musikbranche als bei Männern. Weibliche Stars sind natürlich auch fleischgewordene Verheißung, ne? Wenn wir uns das Phänomen Helene Fischer mal angucken.
Und wenn wir jetzt aber mal konkret an diesem Beispiel bleiben, also was würden Sie denn persönlich einer jungen Musikerin raten, die in einer solchen Situation sich befindet? Soll man das publik machen, möglicherweise sogar Anzeige erstatten, oder reicht es einfach nur zu sagen, nein, danke, auf diese Art der Unterstützung kann ich nur wirklich verzichten?
Also für uns ist sehr wichtig, ich habe ja vorletztes Jahr die Music Women Germany gegründet, die eben im ganzen Bundesgebiet lokale Netzwerke haben, und da kann man hingehen. Das heißt, wir coachen natürlich Frauen in die Richtung, dass wir sagen, vernetzt euch, sprecht drüber, seid mutig, seid laut und redet auch mit den Männern über diese Vorkommnisse, damit sie vielleicht gar nicht erst passieren. Das ist extrem wichtig, aber das lässt sich nicht über Nacht regeln. Sich zu verstecken bringt gar nichts. Drüber reden ist wichtig, aber eben auch und immer mit den Männern, damit die Zusammenarbeit und der Dialog eben da vorangehen.
Es gab vor wenigen Tagen einen ganz interessanten Artikel im Musikmagazin Pitchfork. Da wurde drüber spekuliert, wie viele musikalische Karrieren von Frauen durch solche männlichen Beutejäger, nenne ich sie jetzt mal, zerstört worden sind. Da wurde beispielsweise der Fall einer jungen Musikerin zitiert, die eben nach der Begegnung mit Ryan Adams ihre Karriere an den Nagel gehängt hat. Gibt es das wirklich Ihrer Beobachtung nach, dass da vielversprechende Karrieren bereits im Keim erstickt werden?
Also wenn wir eine Branche haben, in der die Männer in entscheidenden Positionen sitzen, das heißt, sie buchen Artists ins Programm, in die TV-Show, auf Festivals und so, dann wissen wir, wir haben eine protektionistische Industrie, die Karrieren, Träume, Wege von Frauen, also Künstlerinnen genauso wie Businessfrauen, beenden, wenn sie sich querstellt. Nicht alle, aber immer wieder. Das heißt, so sind eben in dieser Branche ist es tatsächlich so, dass eben aus jungen, leuchtenden Menschen dann oftmals andere Produkte gemacht werden oder Produkte gar nicht zustande kommen. Also in dem Moment, wo ich sag jetzt mal, ja, also man hat die Verwischung von Beruf und Privaten, man hat die Sensibilität der Musiker und Musikerinnen in Kombination, gerade mit so einer Abhängigkeit von einem Produzenten oder Inhaber einer Plattenfirma oder Produktmanager, was es auch immer ist. Und diese Abhängigkeiten werden natürlich bewusst geschaffen und dann fällt man schnell mal aus dem System und ist Spielverderber oder Spielverderberin. Das heißt, natürlich gibt es Hunderte von Artists, die nicht weiterkommen, wenn sie sozusagen nicht im System passend gemacht werden können. Es gibt aber Gott sei Dank mehr, bei denen das anders ist.
Es hat ja in den letzten Jahren da durchaus einen Paradigmenwechsel gegeben oder zumindest die Anfänge eines Paradigmenwechsels, nicht zuletzt durch die MeToo-Debatte. Es galt ja vor nicht allzu langer Zeit durchaus als schick, zumindest bei manchen Frauen, mit möglichst vielen Rockstars geschlafen zu haben oder auch bei Männern. Diese ganze Groupie-Kultur, die ja noch aus den 60er und 70er Jahren stammt. Was hat sich da verändert im Bewusstsein der Frauen?
Also ich würde sagen, es hat sich sowohl im Bewusstsein der Frauen als auch der Männer was verändert. Anders geht es ja gar nicht, weil ohne Männer kriegen wir keine Veränderung hin. Und deswegen ist die Beteiligung maßgeblich. Und ich denke, dass, also wie es sozusagen in den Backstage-Räumen aussieht, mag ich nur zu beurteilen hier auf lokaler Ebene. Und wie es tatsächlich aussieht, ich weiß nicht, ob die jetzt alle über Tinder gehen. Aber letztlich ist es ein Business, was immer schon Sex, Drugs und Rock'n'Roll hieß und sich auch diesbezüglich zwar etwas abgeschwächt hat, aber ich glaube, ein bisschen von dem Hauch wird immer mitschwingen.
Wie kommt man an diese Leute vielleicht auch ran, die es immer noch schick finden oder hip finden, sich ja relativ bedingungslos dann dahin zu geben?
Ich kenne solche Leute ja nicht. Also muss ich ehrlich sagen, ich saß jetzt irgendwie 30 Jahre im Backstage-Raum. Ich habe so wenig Frauen getroffen, die sich tatsächlich bedingungslos hingeben. Ich halte das ehrlich gesagt für einen Mythos. Aber natürlich ist es spannend, mit Rockmusikerinnen und Rockmusikern zusammen zu sitzen und zu sprechen und zu trinken und was weiß ich, was Drogen zu nehmen oder wie auch immer. Und zwar egal welcherlei Geschlechts. Das, was ich spannend finde wirklich, ist, dass tatsächlich viel Bewegung in das Thema gekommen ist. Es haben sich viele Netzwerke und Kampagnen gegründet. Viele Spokeswomen sitzen Vereinigungen vor, die das Thema eben ansprechen. Und immer mehr Männer scheuen dieses Thema eben auch nicht. Es ist schon ein Generationswechsel, da stelle ich fest. Und mit den Music Women Germany, die wir 2017 gegründet haben, haben wir eben Netzwerke geschaffen, die hier für Transparenz und auch politisches Basisvokabular sorgen. Und das bewirkt natürlich dann eine Veränderung der Situation. Und wenn ich weiß, ich kann irgendwo hingehen und mich im Vorhinein, bevor ich mich mit einem wildfremden Produzenten abends in einer dunklen Kammer treffe, vielleicht mal mit jemandem sprechen, was meine Rechte und Pflichten sind und was ich machen muss und ob ich vielleicht jemanden mitnehme und so weiter und so fort. Das ist nicht anders als in anderen Branchen auch.
Vielen Dank. Das war Andrea Rothaug, Präsidentin des Bundesverbandes Populärmusik. Wir haben gesprochen über sexualisierten Machtmissbrauch in der Musikindustrie.